zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Was mich während der beiden Vorträge ein bisschen umgetrieben hat, und vielleicht brauchen Sie und möchten Sie da auch gern noch etwas Vertiefung, ist, dass sowohl in Bezug auf das Konkordat von 1817 als auch in Bezug auf das Konkordat von 1924 immer wieder die Rede davon war, dass etwas nicht erfüllt wurde, was schon 1817 versprochen war, nämlich die Kirchen oder die katholische Kirche, genauer gesagt natürlich, immer wieder auszustatten, sie wieder mit Gütern auszustatten, die man ihr vorher genommen hatte. Also 1817 und die nicht erfolgte Rückgabe von Gütern. Ich glaube, da müssen wir was dazu sagen.
Naja, du hast ja die Grundlagen gelegt. Die Einschnitte mit Säkularisation und Mediatisierung waren so massiv, dass der Kirche ihre materielle Grundlage entzogen war. Das musste irgendwie kompensiert werden. Und gedacht hat man zunächst daran, sie wiederum mit Gütern auszustatten in einem Maß, dass ihr das Agieren angemessen erlaubt. So steht es auch im Konkordat drin, da ist die Rede von Gütern oder Rentenerträgen aus diesen Gütern heraus. Soweit die Theorie. In der Praxis hat es diese Güter nicht gegeben, in der Praxis sind diese Güter nicht restituiert worden, entsprechend natürlich auch nicht Rentenerträge daraus, sondern in der Praxis hat sich sehr schnell dann eine Finanzleistung in entsprechendem Maßstab daraus entwickelt.
Ich darf da noch einmal nachhaken, weil diese Güter nicht mehr existierten, Fragezeichen.
Die Güter existierten schon, aber die Güter waren eben in Staatsbesitz. Und der Staatsbesitz, du hast den schönen Satz von Mangela zitiert, die Kirche ist im Staate und nicht der Staat in der Kirche. Der Staat war durchaus nicht willens, diese Güter wieder herauszugeben.
Wobei man natürlich noch dazufügen muss, dass auch so und so vieles, besonders mit Blick auf die säkularisierten Klöster, tatsächlich manches auch in Privathände geraten war. Es wurden ja kirchliche Gebäude versteigert, wo Mangela damals nur den Gelderwerb eigentlich haben wollte. Und dann muss man noch auf den Grundbesitz, also die grundnehmenden Bauern blicken. Da hatte sich ja dann mit 1848, 49 auch einiges getan. Nämlich man hat ja dann die Bauern in die Selbstständigkeit entlassen, hat ein langfristiges Ablösesystem für diesen Grund ins Leben gerufen, den die Bauern über Jahrzehnte abstottern konnten und tatsächlich einige dieser Grundstücke dieses Grund und Bodens war inzwischen in bäuerlicher Hand und nicht mehr in staatlicher Hand. Und Wälder herzugeben war anscheinend damals für den Staat besonders bitter und wollte er nicht tun.
Und ganz kurzfristig, also das ist die mittel- und langfristige Perspektive, ganz kurzfristig muss man natürlich sagen, die geschilderten Finanzprobleme des beginnenden 19. Jahrhunderts waren 1817 mitnichten gelöst. Ja. Es ist dann eigentlich erst Ludwig I., der mit einer radikalen Sparkur, vor allem im Bereich des Militärs, aber auch im Staatshaushalt selbst insgesamt, zu einer langsamen Konsolidierung beiträgt. Also mit anderen Worten, unmittelbar in der Zeit des Konkordatsabschlusses, was auch aus fiskalischer Sicht überhaupt nicht interessant für den Staat, diese Güter wieder abzugeben.
Und dann würde ich sagen, nehmen wir dieses Thema gleich mit ins Jahr 1924. Ist es ein Schicksal Bayerns, dass Bayern immer dann, wenn es der Kirche wieder was zurückgeben soll, Bayern gerade pleite ist?
Ob das Schicksal ist, weiß ich nicht, aber die finanzielle Lage Bayerns ist 1924, 25 eigentlich fast noch schlechter, als sie beim Konkordat von 1817 ist. Und die sind faktisch nicht in der Lage, in Gütern abzulösen. Sie könnten natürlich den einen oder anderen Wald hergeben, aber dann fehlt ihnen die Einnahmequelle. Und man muss auch wissen, dass zu dieser Zeit die Waldungen die nahezu einzige wirkliche Einnahmequelle, nennenswerte Einnahmequelle sind, die Bayern hat.
Außerhalb von Steuern.
Außerhalb von Steuern.
Ja. Und wir können uns das manchmal heutzutage ganz schwer vorstellen, dass der Wald eine derartige sprudelnde Geldquelle gewesen ist. Aber in diesen Zeiten hat der Wald unendlich viel Geld eingebracht. Es hat dann im Zuge des Einbaus von vielen Ölheizungen dazu geführt, dass zeitweise der Wald kein ergiebiges Staatsobjekt gewesen ist. Aber in der letzten Zeit beginnt es ja, nachdem jeder sich einen Kaminofen eingebaut hat, beginnt auch der Wald für den bayerischen Staat allmählich wieder lukrativ zu werden. Also da sehen Sie mal, was für komische Konjunkturen es dann in diesem Zusammenhang gibt.
Darf ich mich mit einer Frage einschalten? Ich kenne von 1817 keine Versuche, wo ernsthafte Berechnungen angestellt würden, was man denn nun restituieren müsste, um dieser Ablösungsfrage zu entsprechen. Gibt es die von 1924?
Nein, nicht wirklich. Was auffällt, ist, dass die Kirche oft selber nicht weiß, was sie hat. Also es gibt Schriftverkehr, wo Pacelli schreibt die Bischöfe an, sie mögen ihm doch bitte mitteilen, welche Besitzungen die jeweiligen Domkapitel haben und so weiter und so fort. Das ist übrigens eine Problematik, die man aus Anfang des 19. Jahrhunderts auch schon kennt. Und die schreiben und in welchem Zustand diese Gebäude sind und etc. Und die schreiben ihm dann oft in diesem sehr devoten Ton, den die Bischöfe gegenüber dem Nunzius in der Zeit haben, dass sie erst Nachforschungen anstellen müssen, weil sie es oft selber nicht wissen, was ihnen gehört. Das ist der eine Punkt und das eine Problem.
Darf ich kurz einschalten? Das hat sicherlich mit dieser langjährigen Vollversorgung, nenne ich es mal, der Kirche zu tun, dass man sich über eigene Besitzstände kaum Gedanken macht.
Ja, auf jeden Fall. Und der zweite Punkt ist, man findet, also um auf deine Frage zu kommen, man findet keine Auflistung, wo man sagt, das und das haben wir und da hätten wir gern abgelöst mit dem und dem Wert. Es gibt nur Auflistungen von Gehaltstabellen, was man für welchen Bischof gerne hätte.
Immerhin.
Darüber wird übrigens im Konkordat von 1817 in den verschiedenen Entwürfen schon massiv gefeilscht. Also da finden Sie in nahezu keinem Entwurf denselben Betrag. Das geht zu wie auf dem Basar.
Also ich glaube, wir sollten jetzt keine Überlegungen anstellen, wie die momentane bayerische finanzielle Situation ist, weil es ja jetzt wieder zum Thema werden könnte, ob die Staatsleistungen verändert oder Grund und Boden oder sonst irgendwas restituiert wird. Ich möchte auf ein anderes Thema noch zu sprechen kommen. Etwas, was, glaube ich, alle, die sich mit dem Konkordat von 1817 beschäftigen, umtreibt, ist diese schwer fassbare, ich sage es ganz höflich, schwer fassbare Figur dieses Hefelin, dieses Kasimir von Hefelin. Vielleicht muss man zudem noch ein paar mehr Einzelheiten wissen und was Antriebe gewesen sein könnten, dass er etwas unterschreibt, ohne, er ist ja Botschafter, er ist ja Gesandter, er ist ja weisungsabhängig im Grunde, aber er unterschreibt ja am Ende etwas, ohne die allerletzte Rücksprache mit München genommen zu haben. Vielleicht sollte man dazu was beitragen. Ich könnte mir vorstellen, dass auch das alle hier interessieren dürfte.
Also wahrscheinlich könnte der hier anwesende Professor Bischof dazu noch weit Profunderes sagen als ich, aber ich versuche mich mal an einigen Aspekten. Hefelin gilt ja nun nicht in jeder Hinsicht als frommer und alle Regeln der Kirche befolgender Kirchenmann.
Ich glaube, du darfst konkreter werden.
Ich weiß die Anzahl seiner Kinder gar nicht, aber drei?
Mindestens
drei legitime.
Wobei es interessant ist zu fragen, was in dem Zusammenhang legitim heißt. Okay, anerkannte, danke.
Auch auf dem staatlichen Feld reüssiert er nicht ausschließlich, obwohl er hochbegabt ist und schon frühzeitig auch in Staatsdiensten, dann allerdings als Mitglied des Illuminatenordens wieder entfernt. Das sind aber alles noch Vorgänge aus dem 18. Jahrhundert. 1803 wird er zum bayerischen Gesandten am Heiligen Stuhl berufen, auch Vorher gab es andere Überlegungen, tut aber hier nicht zur Sache. Was ich damit andeuten will, Heffelin versucht ganz offenkundig, die eigene Kirchentreue auch nachzuweisen. Immer wieder geht er auf kirchliche Forderungen sehr weit ein während der Verhandlungen, obwohl ihm schon noch aus der Morgela-Zeit andere Instruktionen zugegangen sind. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist mit Sicherheit die persönliche Eitelkeit. Er steht am Ende seines Lebens und er strebt ganz offenkundig das Kardinalat an. Er bekommt ihn dann übrigens letztlich auch, also er erreicht sein Ziel noch. Wie weit aber die Eitelkeit geht, sehen Sie daran, dass man in München damit gerechnet hat, dass spätestens jetzt nach Aushandlungen des Konkordats und nach Verleihung des Kardinalats er seinen Rücktritt erklären wird und man dann jemand anderen auf diesen Posten berufen kann, der geistig etwas reger ist. Denn Heffelin traut man in der letzten Zeit auch nicht mehr besonders viel zu, tut er aber nicht. Er bleibt einfach sitzen. Er lässt sich auch nicht wegtragen. Er bleibt bis zuletzt bayerischer Gesandter. Also das ist die eine Seite. Diese persönlichen Aspekte von Heffelin spielen hier ganz sicherlich eine Rolle. Auf der anderen Seite, es ist schon auffällig, wie der neue bayerische Innenminister Thürheim weit konzilianter agiert. Auf jeden Fall in der Sprache, aber auch im Inhalt, als sein Vorgänger Morgela das getan hat. Die Instruktionen, die Thürheim ihm schickt, lassen die Deutlichkeit, die Präzision eines Morgela vermissen. Das heißt, Heffelin war auch ein Stück weit alleine gelassen und man hat ihm ja früher schon vertraut, hat ihn immer wieder machen lassen, sodass er auch über ein gewisses Selbstbewusstsein verfügen durfte. Und dann gibt es ein bemerkenswertes Schreiben des bayerischen Außenministers. Ich spreche hier mal vom Außen- und vom Innenminister. Der Innenminister war natürlich qua Zuständigkeit für alle Kirchenangelegenheiten in die Sache involviert. Der Außenminister war der unmittelbare Vorgesetzte des Gesandten. Also es waren beide in die Sache einbezogen. Und Rechberg, der Außenminister, schreibt ihm dann oder lässt ihm ein Schreiben zukommen, in dem die Frage des Nominationsrechts besonders unterstrichen wird. Und offensichtlich zieht Heffelin daraus den Schluss, dass dieses Nominationsrecht das eigentlich Wichtige ist und alle anderen Sachen nachrangig beurteilt werden können. Wenn ich jetzt die pro-Heffelinsche Brille noch ein bisschen stärker rosa einfärben will, dann nehme ich außerdem die Taktik, die besagter Rechberg schon 1805, 6, 7 in Regensburg zu fahren pflegt, nämlich zu sagen, wir einigen uns in den wichtigen Punkten und alles andere kriegen wir danach schon hin. Vielleicht hat es also Heffelin tatsächlich so verstanden, dass das eigentlich Wichtige das Nominationsrecht ist und naja, natürlich konnte Heffelin nicht davon ausgehen, dass die ausschließliche Katholizität in Bayern wieder eingeführt wird. Aber das war selbst dem Kardinalstaatssekretär klar, ja, der das auch so aktiv verbalisiert hat, sodass er vielleicht davon ausgegangen ist, das kriegen wir danach schon hin. Also lange Rede, kurzer Sinn, die Person Heffelin und ihre Eigenheiten spielen eine Rolle, die Person Thürheim und die fehlende Präzision spielt eine Rolle und vielleicht auch eben diese Strategie von Rechberg und das dazugehörige Schreiben.
Ich glaube, dass auch noch eine Rolle spielt, dass natürlich die Kommunikationswege Anfang des 19. Jahrhunderts nochmal völlig andere sind als dann zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Wie würde man denn jetzt den Gesandten Bayerns bei den 24er Konkordatsverhandlungen dagegen stellen?
Du schaust den Falschen an, liebe Katharina.
Nein, du bist heute Referent, da bleibt dir jetzt nicht viel übrig.
Jörg Zedler ist der Biograf von Otto von Ritter.
Ja. Ihr könnt euch ja die Bälle
also, zuspielen. Also, was auffällt, Ritter ist erstens der fähigste Diplomat, den Bayern in dieser Zeit hat, mit Sicherheit. Darum bleibt er auch so lange auf diesem Posten. Er ist, was interessant ist, kein Katholik, sondern er ist Protestant. Was bemerkenswert ist und als solcher lange, lange Zeit bayerischer Gesandter am Heiligen Stuhl und der sehr, sehr geschätzt wird in der Kurie, der da, glaube ich, sich sehr leicht tut, trotz seines Nicht-Katholischseins.
Vielleicht sogar deswegen.
Vielleicht auch deswegen.
Ja, weil er eine größere Unabhängigkeit wahren kann.
Und er schafft es schon auch maßgeblich, dass diese Gesandtschaft 1918-19 erhalten bleibt und die Nunziatur in München, das ist schon auch mit sein Verdienst und dass sie das nur als Randbemerkung bis 1934 besteht, wo es längst kein bayerisches Außenministerium mehr gibt.
Ich glaube, es müsste noch vielleicht ein Gesichtspunkt hineinspielen, nämlich die Wandlung der katholischen Geistlichkeit im Laufe des 19. Jahrhunderts. Am Ende des 19. Jahrhunderts könnte sich kein bayerischer Minister, keine bayerische Regierung mehr vorstellen, einen katholischen Geistlichen als bayerischen Gesandten nach Rom zu entsenden. Am Anfang des 19. Jahrhunderts war das noch eine offensichtliche Möglichkeit. Noch dazu ein Außenminister, Montgelas, der glaubte, alle seine Leute, da hat er sich dann ein bisschen getäuscht, fest im Griff zu haben, während dann wir einen wirklichen Staatsbeamten haben, der auch wirklich loyal für den bayerischen Staat ist. Also da tun sich wirklich Welten auf. Die Geistlichkeit im 19. Jahrhundert entwickelt sich ja wirklich hin zum Baustein in einer ganz starken Hierarchie. Und als ob bei dem Heffelin die ersten Schritte hin, näher hin zur Kurie und weiter weg vom weltlichen Dienstherrn zu beobachten wäre.
Ja, es ist ja gerade diese Offenheit eines sich völlig wandelnden Episkopats, von dem man nicht weiß, in welche Richtung bewegt es sich jetzt. Wird das wirklich ein rein papsttreues oder wenn sie bayerische Staatsbeamte sind, wie das bei Heffelin dann eben der Fall ist, gilt ihre Loyalität in erster Linie dem Staat? Das war zu diesem Zeitpunkt nicht absehbar. In Ergänzung zu dem, was du sagtest, Bayern hat im 19. Jahrhundert keinen Kardinal aus dem Land heraus. Also bayerische Kurienkardinäle gibt es, aber kein Erzbischof kriegt mehr das Kardinalat im 19. Jahrhundert. Und einmal verhindert man es sogar, obwohl man sehr genau weiß, es wäre eine symbolische Erhöhung, auch auf die ein gutes Licht auf den bayerischen Staat werfen könnte. Aber man verhindert es, weil der Betreffende als Römling gilt, also als sehr romtreu und man aus diesem Grunde lieber keine Gefahr eingehen will. Und letzte Bemerkung dazu, Faulhaber sieht Ritter bei den Konkordatsverhandlungen durchaus einen Verbündeten, weil er in Faulhaber einen staatsloyalen Kombattanten erblickt, der bereit ist, auch bayerische Interessen mit durchzusetzen. Das tut er auch in Teilen. Nicht allerdings, wie von Ritter erhofft, in der gesamten Nominationsfrage. Bayern versucht ja schrittweise, oder Bayern versucht zunächst mal dieses Nominationsrecht für Bischöfe zu erhalten. Versteht sehr schnell, das klappt nicht. Und dann gibt es so eine Salamitaktik, man rückt immer ein bisschen weiter ab. Also beispielsweise sagt man, na gut, dann dürfen die Domkapitel den Bischof wählen, aber wir würden gerne die Domkapitulare ernennen. Klappt auch nicht. Dann geht es über Listenvorschläge und so weiter und so weiter. Und da merkt Ritter auch mal, Faulhaber, indem er eigentlich einen Bruder im Geiste gesehen hat, agiert hier im Sinne Roms.
Wenn man auf die Uhr blickt, ich dachte, wir hätten noch ein drittes Thema zum Ansprechen, aber die Zeit rast uns dahin und Sie sollen ja auch noch zu Wort kommen, meine lieben Damen und Herren. Von daher meine erste Frage an Sie, gibt es etwas, was Sie rein vom Verständnis her geklärt haben möchten, einen Begriff oder sonst was? Und wir haben sofort die erste Meldung, hinter Ihnen ist ein Mikrofon, wenn Sie da bitte hingehen.
Ja, ich habe eigentlich zwei Fragen. Die erste, ich verstehe den Begriff Mediation oder was Sie da...
Mediatisierung.
Ja, das, ehrlich gesagt, habe ich noch nie gehört, verstehe ich nicht.
Den können wir klären.
Ja, und die zweite Frage, Bayern hatte 4 Königinnen und davon waren 3 evangelisch. Ich habe mal gelesen, das wäre politisch sogar gewollt, dass wir evangelische Königin haben. Also eine Mischehe, die ja bis weit ins 20. Jahrhundert hinein etwas, was war,
schwierig,
was man nicht
war.
Ja, eingehen sollte.
Also ich glaube, das versuche ich jetzt mal zu klären. Mediatisierung kommt von dem Begriff her, jemanden oder etwas mediat machen. Das hat mit der Struktur des Alten Reiches zu tun. Im Alten Reich gab es Herrscher oder Herrschaften, die waren reichsunmittelbar. Das heißt, sie waren nur dem Kaiser unterworfen. Und jemanden mediat machen hieß im Grunde im praktischen Sinne ihn seiner Reichsunmittelbarkeit berauben und ihn unter einen untergeordneten Herrscher drunter zu drücken. Also, wenn Sie etwa die Reichsstadt Nürnberg hernehmen, nehmen wir momentan ein weltliches Beispiel, die war bis 1806 reichsunmittelbar gewesen und dann wurde das Territorium Reichsstadt Nürnberg dem bayerischen Herrscher untergeordnet, war nicht mehr dem gerade noch existierenden alten Kaiser untertan, sondern nun dem bayerischen Herrscher. Das heißt, jemanden mediat machen, in seiner Reichsunmittelbarkeit berauben und das ist Mediatisierung. Also eigene reichsunmittelbare Herrschaften anderen Herrschaften unterzuordnen. Das heißt Mediatisierung.
Darf ich noch kurz ergänzen?
Ja, gerne.
Es ist völlig, also Nürnberg ist ein Beispiel, aber die Größe und der Herrscher sind nicht entscheidend. Also es könnte ein weltlicher Herrscher sein. Das kann das Stadtregiment genauso wie ein Graf gewesen sein. Es kann aber auch ein geistlicher Herrscher gewesen sein. Auch hier, die Größe ist völlig wurscht. Das Hochstift Würzburg fällt genauso unter die Mediatisierung wie die Reichskartause Buxheim. Ganz klein, bei Memmingen.
Also es wurden große und kleine Gebiete mediatisiert oder Herrschaften mediatisiert. Zu den Königinnen. Ja, also die erste, die in München dann zuerst noch als Kurfürstin einzog, die Caroline. Also da, glaube ich, ging es noch nicht um Integration, weil als sich unser Max Josef im Exil in Ansbach in diese Badenerin verknallt hat, ich sage es ganz umgangssprachlich, weil er selber redet eigentlich so darüber, da ging es noch nicht drum, eine Integration auf diese Art und Weise zu befördern, nämlich protestantischer Untertanen. Da war noch nicht klar, dass es A, werden wird, dass Max Josef Herrscher in Bayern wird und B, dass es dann protestantische Untertanen mal zu integrieren gibt. Bei Ludwig dem Ersten, da dürften Integrationsüberlegungen schon eine größere Rolle gespielt haben, wobei er im Grunde sich zuerst völlig andere Vorstellungen machte. Er dachte zuerst an eine russische Zarentochter und dann an eine österreichisch-katholische Erzherzogin und ist dann von Napoleon unsanft darauf hingewiesen worden, dass er sich in kleinen Feldern tummeln soll und eine Prinzessin aus einem, wie es damals hieß, politisch völlig unverdächtigten Hause sich auszusuchen habe. Und da gab es nicht viel Katholisches. Also blieb fast nur was Protestantisches übrig. Und er hat sich wahrscheinlich sie dann rausgesucht, weil sie sicher schon damals gezeigt hat, dass sie ihm kaum widersprechen werde. Nur in einer Position nicht. Sie hat sich nicht überreden lassen, ihren evangelischen Glauben aufzugeben. Bei Max II. Schaut es noch mal ein bisschen anders aus. Da dürften schon noch wieder Integrationsüberlegungen schon eine Rolle gespielt haben. Aber Max II. Ist sowieso der protestantenfreundlichste nach dem eigenen Großvater, der protestantenfreundlichste Herrscher im Königreich Bayern. Und dann ist ihm diese Marie über den Weg gelaufen und sie war ja die schönste aller Blumen und von daher muss es Liebe gewesen sein. Also so viel dazu. Ich hoffe, es reicht Ihnen. Und
bei Max ist es wirklich am auffälligsten. Da waren auch andere Heiratskandidatinnen.
Max dem Zweiten.
Genau, andere Heiratskandidatinnen im Gespräch. Und 1841 kommt erstmals Marie auf. Und zwar justament nach dem Eklat bei der Beerdigung von Königin Caroline. Also der ersten Königin, wo es zu einem riesigen, hier nicht zu thematisierenden, aber konfessionell bedingten Eklat kommt, unter Anwesenheit des preußischen Königs. Und erst danach und der Aufregung, die innerhalb der protestantischen Bevölkerung Bayerns darüber entsteht, erst danach taucht überhaupt der Name Marie auf, und zwar innerhalb von Wochen, und die Hochzeit wird vereinbart. Also da ist es sicherlich am auffälligsten, dass das
wirklich politische Gründe hat. Ja. Dann haben wir Ihre Frage auch bitte zum Mikrofon.
Keine Frage, sondern vielleicht eine kleine innerliche Ergänzung. Christoph Gold ist mein Name vom Bistum Augsburg. Sie haben gerade gesagt, dass die bayerische Diplomatie wohl heute keinen Geistlichen mehr entsenden würde an den Heiligen Stuhl. Weise nur darauf hin, dass auch die Bundesrepublik Deutschland heute noch nicht auf Geistliche in der Diplomatie verzichtet. Die deutsche Botschaft im Heiligen Stuhl wird auch vertreten durch einen geistlichen Botschaftsrat mit diplomatischem Status. Im Moment ist es Monsignore Oliver Lahl aus dem Erzbistum Rottenburg-Stuttgart.
Ganz lieben Dank für den Hinweis. Ich darf allerdings hinzufügen, dass wahrscheinlich Probleme der Loyalität heutzutage weniger brisant sind als damals. Als Katholiken ja im Deutschen Reich als Reichsverräter verdächtig waren. Und da hat sich Gott sei Dank einiges verändert. Aber danke für den Zusatz. Dann habe ich die Frau Kraus und dann Sie.
Ich wollte mich erkundigen, wie eigentlich nach 24 die Regierungen jeweils mit dem Konkordat von 1924 umgegangen sind, sprich Drittes Reich beziehungsweise dann die Bundesrepublik.
Es ist so, dass das im Dritten Reich, das gilt übrigens auch für das Reichskonkordat und das Preußenkonkordat, die also nachher geschlossen werden, und auch das Badenkonkordat, die bestehen als Vertragswerk, und die jeweiligen Nunzien nehmen diese Konkordate auch als Grundlage, und auch der Vatikan selbst, um bei der deutschen Regierung gegen bestimmte Dinge zu protestieren. Nur in der Regel werden diese Noten, die da hin und her geschickt werden, respektive die Noten, die von der Nunziatur an die deutsche Regierung gelangen, noch nicht mal, also da wird nicht mal der Eingang bestätigt. Das ist im Großen und Ganzen, also das steht auf dem Papier, das war's. Man bezieht sich kirchlicherseits auf die Konkordate und sagt, das und jenes ist hier geregelt, aber mehr passiert da nicht. Das bayerische Konkordat wird dann in der bundesrepublikanischer Zeit das erste Mal in den 1960er Jahren geändert. Also es ist relativ langlebig, ohne große Veränderungen. Und diese Veränderung hat schlicht damit zu tun, dass man die Philosophisch-Theologische Hochschule in Freising schließt. Und die ist im Konkordat aber vorgesehen. Und da braucht es eine Änderung, die unproblematisch ist. Also Sie sehen, es gab natürlich inzwischen mehrere, aber der Grundbestand ist erhalten.
Wer sich übrigens 1945 fragt, ob das Bayerische Konkordat noch gilt, sind die Amerikaner. OMGUS gibt dann, beziehungsweise die bayerische Variante von OMGUS, gibt dann ein Gutachten in Auftrag, das pikanterweise wieder Scharnagel schreibt. und der darin zu dem Schluss kommt, dass das Konkordat unabhängig von der Änderung von Staats- und Regierungsformen durchgilt. Er will damit natürlich die ungebrochene Gültigkeit des 24er Konkordats für die Brüche über 33 bzw. 34, also endgültige Gleichschaltung der Länder und 1945 begründen. Wenn man das allerdings wiederum rückspiegelt auf die Frage der Fortgültigkeit des 17er Konkordats über den Bruch von 1918 folgende, dann wird eine Erklärung des Heiligen Stuhls von 1921 ad absurdum geführt. Der sagt, nee, die Veränderungen waren so tiefgreifend, die Konkordate können nicht mehr gelten, womit der Heilige Stuhl natürlich wiederum Ansprüche der Nachfolgestaaten des österreichisch-ungarischen Reichs abwehren will, dass die nicht in die entsprechenden Rechte eintreten können. Also da gibt es einen Widerspruch, aber so ist es halt.
Dann habe ich Ihre Frage.
Sie haben ja uns die zwei Konkordate nahegebracht. Und ich glaube, jedem war bewusst, es brauchte damals Konkordate. Ja? Also am 1817 Zusammenbruch oder nach den Napoleonischen Kriegen und beim anderen die Weimarer Verfassung. Das heißt, es waren alles revolutionäre Zeiten. Und da schien mir es sinnvoll, dass die Beziehung zwischen Staat und Kirche sozusagen festgeschrieben wird. Heute frage ich mich, brauchen wir eigentlich noch Konkordate? Eigentlich bräuchten wir nicht die Konkordate, ist meine Meinung. Wie sinnvoll ist ein Konkordat? Das heißt also, freischwebende Kräfte, Staat und Kirche.
Naja, da kann ich jetzt als Historiker nicht drauf antworten, da kann ich nur als Privatperson meine Meinung dazu geben. Sie können die Frage sogar noch zuspitzen, braucht es eine Kirche? Wir haben zunehmende Kirchenaustritte. Wir haben aber auch noch einen veritablen Teil der Bevölkerung, der kirchlich organisiert und gebunden ist. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, die kirchliche Arbeit, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, umfasst ja auch soziale Aspekte. Sie umfasst kohäsive, also gesellschaftsintegrierende Aspekte. All dem kommt die Kirche ja nach.
Bildungsaspekte.
Bildungsaspekte. So, das mal vorangestellt. Und jetzt wäre die Diskussion, die zu führen ist, gibt es eine Verschränkung zwischen der Repräsentanz der Gesamtgesellschaft, das ist nun mal der Staat, und dieser Teilorganisation innerhalb der Gesellschaft der Kirche, oder will man sie parallel nebeneinander herbestehen lassen? Ich persönlich glaube schon, dass es eine Verschränkung gibt, dass eine völlige Laisierung hier auch nicht erstrebenswert ist. Und wenn es eine wie auch immer geartete Verquickung gibt, dann wird man auch Regeln dafür finden müssen, ob Sie das Konkordat nennen oder nicht.
Oder Staatsvertrag oder sonst irgendwie. Konkordat heißt ja nichts anderes als eigentlich völkerrechtlicher Vertrag.
Lassen Sie mich am anderen Ende des Zeitstrahls anfangen. Nach der deutschen Wiedervereinigung schließt der Heilige Stuhl mit den ostdeutschen Bundesländern, die, ich habe es jetzt ungefähr nur im Kopf, aber wenn ich es recht im Kopf habe, Mecklenburg-Vorpommern, glaube ich, hat einen Katholikenanteil von unter 2%, schließt mit diesen Ländern Konkordate. Kann man sich jetzt fragen, für die in absoluten Zahlen geringe Bevölkerungsdichte, warum macht man das? Ich habe heute sehr auf die Finanzfrage abgehoben, weil das auch so ein bisschen quasi, ja, und auch heute auch gewollt war. Aber das Konkordat regelt ja viel mehr. Also es regelt ja auch den Schulunterricht, es regelt die katholisch-theologischen Fakultäten an den Universitäten, es regelt die Ausbildung der Priester und so weiter und so fort.
Bischofsernennungen.
Bischofsernennungen, was wir heute so mit Nominationsrecht gerade beim Jörgs Vortrag auch ja hatten, als wichtiges Thema. Es wird viel geregelt. Die Frage, braucht man es? Man braucht es nicht zwingend vielleicht, aber es macht das gemeinsame Leben einfacher, weil man eine Basis hat, auf der man arbeiten kann und wo man solch grundsätzliche Dinge regeln kann, wenn sie in ein völlig laizistisches Land, von denen es übrigens weniger gibt, als viele glauben, blickt, wenn sie also aber aufs Musterbeispiel Frankreich schauen. Die französische Regierung hat keine Ahnung, wie viele Katholiken, Protestanten, Juden, Muslime, Atheisten es in Frankreich gibt, weil es keine Erfassung gibt. Weil da die Trennung von Staat und Kirche dann wirklich so konsequent geführt ist, dass man es schlicht nicht weiß. Das wäre die andere Option.
Und ich denke, bemerkenswert ist auch, oder ich spreche jetzt auch wirklich für mich, dass es mir sehr viel wohler in mancherlei Hinsicht wäre, wenn der Staat es schaffen würde, auch mit den Vertretern islamischer Glaubensgemeinschaften und, regulierende Verträge schließen könnte. Von daher bin ich eigentlich auch der Meinung, dass, wie man sie auch nennen mag, solche Verträge durchaus Sinn und Zweck haben und machen.
Ich finde es ganz spannend, dass es nach beiden Konkordaten ja wieder Einschränkungen gab. Also 1817 danach das Religionsedikt, das versuchte das Konkordat immer wieder einzufangen. Und 1924 gab es ja auch Debatten bei der Ratifizierung. Ich glaube, die Staatsregierung hat ja dann irgendwie sogar noch eine einschränkende Erklärung irgendwie gemacht. Also Herr Henrici, wenn Sie dazu vielleicht noch ein bisschen was sagen können, das fände ich ganz spannend. Und ich will noch einen Gedanken weitergehen und mir die Frage stellen, warum ist das eigentlich so? Also warum gab es eigentlich jedes Mal? Ist das reiner Zufall oder sagt uns das was über Bayern aus? Also nach dem Badischen Konkordat, nach dem Preußischen Konkordat gab es nie irgendwelche Diskussionen, glaube ich, in der Umsetzung. Oder liegt das daran, dass es dann jeweils die ersten Konkordate, wie Professor Zedler eben gesagt hat, also kann man da irgendwas draus lernen aus dieser, oder ist das alles nur Zufall?
Also es ist so, man muss dieses Konkordat ja durch den Landtag bekommen. Und der bayerischen Regierung dämmert relativ spät, dass es ja auch, ich sage es jetzt flapsig, auch Protestanten gibt und man Parteien hat, die mehr eher protestantisch geprägt sind. Und da kommt dann die Idee auf, die sogenannte Mantelgesetz zu schaffen. Man lässt den Landtag das Konkordat also nicht als eigenes Vertragswerk abstimmen, sondern die Verträge mit den beiden Landeskirchen rechts und links des Rheins in Kombination zu dritt als sogenanntes Mantelgesetz ohne Diskussion zu verabschieden. Das bedingt dann aber auch, dass damit fühlt sich der Heilige Stuhl etwas unwohl, weil er sagt, ein Konkordat ist ein völkerrechtlicher Vertrag und der Heilige Stuhl kann solche Verträge schließen, das können die protestantischen Kirchen aber nicht.
Weil dann sind es innerstaatliche Verträge.
Ja. Und da gibt man zum Beispiel, zu diesem Punkt gibt man unter anderem eine Erklärung ab, um zu sagen, nein, das ist natürlich uns schon klar, aber wir müssen es so machen, um ein Ergebnis zu erzielen. Man gibt im Nachfeld Erklärungen ab, die auch zum Teil die Finanzierungsfrage betreffen, wo es um die Gehälter der Bischöfe geht, wo man sagt, okay, wir lassen das jetzt aus dem Konkordat heraus, um die Verhandlungen endlich zu einem befriedigenden Ergebnis führen zu können. Und regelt dann im Grunde genommen Randfragen über diese Erklärungen hinaus. Also ich würde nicht sagen, es ist eine Einschränkung, wie vielleicht durch das Religionsedikt. Es sind Erklärungen allerdings schon, die es dem Landtag ermöglichen sollen oder auch den Parteien, die dem Konkordat kritisch gegenüberstehen, zuzustimmen. Also vielleicht weniger Einschränkung als Wohlwollen erzeugen.
Ein ergänzendes Wort dazu. Die Watschen waren natürlich schon auch schallend, die Bayern bekommt. Im Grunde auch im 17er Konkordat. Sie erreichen zwar das, was sie immer wollten, nämlich die Neuzirkumskription. Das war ihnen das Wichtigste und sie erreichen auch das Nominationsrecht. Aber die anderen Aspekte, die sie dann wieder aushebeln, das sind bittere Dinge. Also man kann das Ganze durchaus als Verlustgeschichte schreiben, zumal wenn man die vorherige Reichskirchenpolitik Bayerns anschaut. Sie haben vorhin im privaten Gespräch gesagt, Sie kommen aus Nordrhein-Westfalen. Der Kölner Stuhl war ja nahezu eine Sekundogenitur der Wittelsbacher. Der ist ja von bayerischen Prinzen jeweils besetzt worden. Und 24 ist die Watschen noch viel offensichtlicher. Also musste man irgendwie das Ganze auch ein Stück weit bemänteln. Das preußische Konkurrenz Konkordat, so als Anekdötchen noch, der bayerische Gesandte versucht, eine sogenannte Meistbegünstigungsklausel auszuhandeln für die Bischofswahlen, indem er sagt, naja, also in anderen deutschen Diözesen ist es ja üblich, dass das Domkapitel den Bischof wählt, und das könnten wir ja auch machen. Dann sagt Rom, nee, das werden wir da auch abschaffen. Dann sagt Ritter, na gut, aber dann machen wir es doch so lang, bis es abgeschafft wird. Sagen sie, nee, das wird bald abgeschafft. Wird es aber nicht. Im Preußen-Konkordat steht es drin, sie haben heute noch einen Teil, der so gewählt wird innerhalb der Bistümer, die Nachfolger des preußischen Gebiets sind. Und mir ist endlich auch wieder eingefallen, wenn man nur lang genug sitzen bleibt, dann klappt das schon, was ich vorhin noch sagen wollte. Es ist ja bemerkenswert, dass die Staat-Kirchen-Verhältnisse eben nicht einseitig auf gesetzgeberischem Weg geregelt wurden. Das wäre ja durchaus möglich über Gesetze und Verordnungswesen. Die Reichsverfassung hat diese Option beispielsweise gelassen. Aber man entscheidet sich in Bayern dagegen. Dass der Heilige Stuhl das so nicht will, ist auch klar, und läutet damit eine Konkordatsära ein, die eben in ganz Europa alle möglichen Länder erfasst und bis in die 90er Jahre den überwältigenden Anteil der Katholiken des überwältigend großen Staates Mecklenburg-Vorpommern eben mit einschließt. Also es ist offensichtlich auch, und das meine ich jetzt als rein phänomenologischen Befund, es ist offensichtlich auch ein probates Mittel, die wechselseitigen Beziehungen gegeneinander auszutarieren.
So, jetzt haben wir aber noch eine dringende Frage.
Ja, Sie haben ein paar Mal das Preußen-Konkordat jetzt erwähnt. Wie ist man in Zeiten der DDR mit diesem Konkordat umgegangen?
Ich habe mich auch nicht damit beschäftigt, aber es ist ja ganz einfach.
Aber wir haben den Herrn Bischof. Na, der Herr Bischof geht einfach zum grünen Mikrofon, genau.
Das Preußen-Konkordat ist dauergültig geblieben bis heute. Für die westlichen Bundesländer im Osten wurde es einfach nicht beachtet. Das war eine Diktatur.
Das war eine ganz klare Antwort. Und dann sage ich Ihnen für Ihr vieles Zuhören und Ihr jetzt auch ordentliches, tolles Mitreden einfach herzlichen Dank.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.